der Expertentalk mit Michael Klaasen. Ein Interview-Podcast der Neuen Osnabrücker Zeitung und dem Schleswig-Holsteinischen Zeitungsverlag.
Liebe Zuschauerinnen zwischen Flensburg, Hamburg und Osnabrück, liebe Freunde im Norden, die Ampel hatte ein grünes Wirtschaftswunder versprochen. Dabei steckt Deutschland weiter in einer Rezession. Seit 2019 kriselt es in der freien Wirtschaft. Viele Experten warnen vor einer Deindustrialisierung. Ist Deutschlands Wohlstand in Gefahr? Das möchte ich heute mit meinen Gästen diskutieren. Herzlich willkommen, Jasmin Fahimi. Sie ist die Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes. Herzlich willkommen. Klaus Marzen, Wirtschaftsminister von Schleswig-Holstein. Gitta Connemann, sie ist die Vorsitzende der Mittelstands- und Wirtschaftsunion. Und Stefan Soldanski, Chef der Osnabrücker IG Metall. Danke, dass wir hier zu diesem wichtigen Thema zusammenkommen. Ein kleiner Hinweis an Sie noch. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wie immer können Sie unterhalb des Livestreams Fragen stellen, kommentieren oder Ihren Standpunkt darlegen. Wie dramatisch ist die Lage in Deutschland tatsächlich? Unsere Leser haben dazu gegensätzliche Positionen, wie ich in den Kommentarspalten lesen konnte. Bernd Steppert etwa aus Schleswig-Holstein schreibt, man kann die Wirtschaft auch kaputtreden. Es ist doch nichts Neues, dass Teile der Industrie ins Ausland gehen. Da entgegnet Christiane Dornecker, man braucht die Wirtschaft nicht kaputt drehen, sie ist bereits im Sterbeprozess. Liebe Frau Fahimi, wie sehr ist der Industriestandort Deutschland wirklich in Gefahr?
Ja, das muss man differenziert betrachten. Wir haben natürlich enorme Herausforderungen, aber man muss das im Kontext dessen sehen, was insgesamt eigentlich im Moment und in den vergangenen Jahren und Monaten passiert ist. Deswegen ist es schwer zu sagen, wie die Zukunft, wie die Perspektive aussieht. Es ist so, dass wir Bereiche und Unternehmen haben, die haben in den letzten auch 2, 3 krisenhaften Zeiten enorme Gewinne gemacht. Wir haben bei Banken, bei Versicherungen überhaupt gar kein Problem, was die Erwirtschaftung von Profit und Wachstum angeht. Wir haben aber eben andere Bereiche und das betrifft insbesondere die energieintensive Industrie und, wie wir sehen, eben auch Industrien wie die Automobilindustrie, die unter besonderen Transformationsdruck stehen, die es schwer haben. Warum? Ja, weil wir natürlich konjunkturelle Herausforderungen haben, aber die fallen nicht einfach so vom Himmel. Die Wahrheit ist, dass wir in Deutschland in besonderem Maße diese konjunkturellen Probleme haben vor dem Hintergrund massiver struktureller Probleme. Und die wiederum lassen sich eben nicht mal so eben einfach erklären durch ein Regierungshandeln von heute oder nächste Woche, sondern die finden statt vor dem Hintergrund eines enormen Investitionsstaus der Vergangenheit. Wir haben Investitionsschulden angehäuft, die sich eben in dramatischer Art und Weise jetzt auch nochmal Bahn brechen, weil wir natürlich mit der Abhängigkeit von russischem Gas, weil wir aber auch in einer besonderen Verbundstruktur der Industrie ganz andere Herausforderungen wuppen müssen, als das viele unserer europäischen Nachbarn müssen oder eben auch andere Regionen der Welt. Da kommt die Wirtschaftsschwäche Chinas dazu, da kommt ein Anreiz in den USA durch ein riesen Investitionspaket Inflation Reduction Act dazu. Das alles muss man quasi gemeinsam betrachten, aber Sie haben recht. Wir müssen jetzt aufpassen, dass wir einen nicht zu großen Substanzverlust erleben, dass wir vor allem im Kern die Verbundstruktur unserer industriellen Basis erhalten, weil das die Voraussetzung für Wohlstand, aber auch für Innovation ist. Dass sich etwas ändern wird, ist ohne Zweifel der Fall. Aber das kann nicht sein, dass wir einfach in der Wertschöpfungskette Industrien mal ebenso da niedergehen lassen, sondern wir müssen uns jetzt genau anschauen, wie wir akut nicht in die Krise sparen, sondern tatsächlich auch Impulse setzen für Nachfrage, aber auch für Transformationsinvestitionen. Und deswegen sagen wir halt ganz klar, wir brauchen andere Energiepreise, aber wir brauchen vor allem auch einen massiven Ausbau von Infrastruktur.
Mhm. Frau Connemann, wie würden Sie die Lage des Industriestandortes Deutschland beschreiben wollen?
Also ich schaue da weniger auf mein eigenes Bauchgefühl, sondern auf Zahlen, Daten und Fakten. Und die sind halt unbestechlich. Und wir sehen, dass tatsächlich wir jetzt in Deutschland seit 2 Jahren die deutsche Wirtschaft stottert. Sie haben zu Recht gesagt, wir sind in der Rezession und zwar infolge in 2 Jahren. Das gab es übrigens nur ein einziges Mal in Deutschland. Das war 2002, 2003. Damals hat übrigens der damalige Bundeskanzler Gerhard Schröder mit einer Agenda 2010 reagiert. Und jetzt sind wir in einer vergleichbaren Situation. Auch so bestätigt durch die Konjunkturprognose des Bundesministers für Wirtschaft, also seitens der Bundesregierung. Diese Zahlen werden nicht mehr in Frage gestellt. Was bedeutet das aber dem Grunde nach? Es bedeutet, dass die Insolvenzen hochgehen, dass die Arbeitslosigkeit hochgeht und dass auf der anderen Seite die Auftragsbücher ausgedünnt sind. Und dies übrigens nicht nur den industriellen Mittelstand oder die Industrie betrifft, sondern dem Grunde nach den Mittelstand in toto. Und das, was uns wirklich umtreiben muss, es wird ja immer gesagt, naja, es gibt den Ukraine-Krieg, es gibt jetzt die kriegerischen Auseinandersetzungen im Nahen Osten, das russische Gas ist weg, das stimmt alles. Aber alle anderen europäischen Volkswirtschaften sind damit besser umgegangen. Wenn man sieht, dass Deutschland inzwischen das ökonomische Schlusslicht ist, dann muss uns das tatsächlich aufwühlen. Dazu gilt auch, und das ist die letzte Zahl, die ich heute auch nennen will, die Direktinvestitionen, und wir sind auf Investitionen angewiesen, im Inland wie auch aus dem Ausland. Und die Direktinvestitionen sind seit der Jahrtausendwende um das 7-fache gestiegen, nur in Deutschland kontinuierlich zurückgegangen. Herr Käser von Siemens hat es im Finanzausschuss des Deutschen Bundestages so bezeichnet, es gibt keinen einzigen Grund mehr, in Deutschland zu investieren. Und das hat mit den Rahmenbedingungen zu tun. Wir sind in vielen Bereichen nicht mehr wettbewerbsfähig. Wir sind Höchststeuerland. Wir sind Höchstsozialabgabenland. Wir haben die höchsten Energiepreise. Und wir haben tatsächlich einen Ausbund an Bürokratie und Regulierung. Ich möchte einen Satz, gestatten Sie mir. Wir waren auch schon stark in diesen negativen Dingen in der Großen Koalition. Das stelle ich überhaupt nicht in Zweifel. Da war auch in dieser Entwicklung die CDU beteiligt. Aber jetzt wird es toxisch, weil die Verschärfungen so zugenommen haben, dass am Ende, und das ist das, was mich als Mittelstandsvertreterin umtreibt, wenn tatsächlich viele Unternehmen aus dem Mittelstand inzwischen überlegen, das Land zu verlassen oder Teile der Produktion zu verlagern, dann muss uns das umtreiben. Ein aktuelles Beispiel aus Ihrem Redaktionsgebiet, die Firma Wawin aus dem Twiest, seit 70 Jahren am Standort, die gesagt haben, wir können wegen der Energiepreise tatsächlich nicht mehr in Deutschland bleiben. Da geht es um die Energiepreise. Und am Ende damit auch um eine wirklich Energiepolitik, die an zum Teil Irrsinn nicht zu überbieten ist. Am Ende werden wir irgendwann grundlastfrei sein, aber das damit ist keine Industrie bestreitbar. Entscheidend wird sein, was brauchen wir, um wieder rauszukommen? Denn eines muss auch an die Zuschauerinnen und Zuschauer, weil damit ja Riesensorgen auch verbunden ist. Was passiert mit uns? Was bedeutet das für unsere Kinder, für unsere Enkel? Und ich kann nur sagen, die Substanz in Deutschland ist immer noch extrem stark. Wir haben 3,3 Millionen Betriebe, wir haben 46 Millionen Menschen, die arbeiten gehen. Wir haben Abermillionen Ehrenamtliche, wir haben Familien, die sind der größte Pflegedienst. Wir haben immer noch unfassbar fleißige Menschen, Arbeitnehmer und Betriebe in Deutschland. Was wir jetzt brauchen, ist eine Agenda der Fleißigen. Und das heißt Steuern runter, Sozialabgaben runter, damit sich Leistung auch wieder lohnt. Und Energiepreise.
Energiepreise ist ein gutes Stichwort. Dieter Jansen hat nämlich genau dieses Beispiel aus Twist aufgegriffen. Und erinnert sich das an ähnliche Beispiele bei Ihnen in Schleswig-Holstein, Klaus Marzen, das Beispiel von dem Kunststoffrohrenhersteller aus Twist, der sein Werk schließt, wahrscheinlich aus dem Grund, dass die Energiekosten zu hoch sind? Ist das auch ein drängendes Problem bei Ihnen?
Also erst einmal würde ich mit dem Blick von hier oben tatsächlich auch darum werben, dass wir nicht immer auch alles schlecht reden. Ich bin sehr viel in Betrieben unterwegs, auch heute wieder. wo sehr viel Optimismus verbreitet wird. Unternehmerinnen und Unternehmer, die von sich aus einen Plan und eine Vorstellung haben davon, wie es weitergehen kann. Und ich habe gerade das Gefühl, auch in solchen Runden, in denen wir jetzt sitzen, da gucken wir überall, wo ist das Licht aus? Statt vielleicht mal zu schauen, wo ist hier und da ein klein wenig, vielleicht eine Kerze im Dunkeln. Etwas, woran wir uns orientieren können. Und wenn ich mit den Unternehmen im Gespräch komme, wie gesagt, sind sie deutlich optimistischer. Natürlich haben sie Herausforderungen, die werden auch immer wieder angesprochen. Das eine ist das Thema Fachkräfte. Energiekosten ist tatsächlich sehr weit nach hinten gerutscht. Und ja, es gibt energieintensive Unternehmen, die würden jetzt sagen, das ist das Wichtigste. Aber ich glaube tatsächlich, das Thema Fachkräfte ist eher das, was generell prägend ist. Wie schaffen wir Menschen in Arbeit? Wie können wir das hinbekommen, dass sich, ich sage mal, mehr Wertschätzung des Arbeitens und diese Umsetzung. Und insgesamt, und das ist ja das, was so interessant ist, deutsche Unternehmen, wenn sie gefragt werden, wie ist die Lage, schätzen meistens immer die Lage schlechter ein, als sie wirklich ist. Natürlich, und da möchte ich auch meinen Vorredner auch recht geben, Zahlen sind Zahlen, darüber lässt sich überhaupt nicht streiten. Aber wir sollten ein bisschen mehr in Richtung Lösungen denken, weil ich sage mal, wer in Problemen denkt, bekommt Probleme, wer in Lösungen denkt, bekommt Lösungen. Und diesen Ansatz, der ist tatsächlich, der wirkt sich auch aus. In Unternehmen, die wollen von uns einfach nur verlässliche Politik, Zuversicht, und dann kann man auch das dann umsetzen. Deswegen, ja, ich erlebe hier und da auch Unternehmen, die sagen, wir müssen jetzt unsere Produktion einstellen oder wir müssen aufgeben. Aber ich erlebe auch viele mit neuen, smarten und guten Ideen, viele Unternehmen, die nach Mitarbeitern suchen. Und ich glaube, dieser Optimismus würde uns insgesamt besser tun. Und diesen Blick nach vorne und nach oben, der kann uns helfen. Ich habe auch viele Ideen, oder das, ich werde sicherlich nochmal zu Wort kommen, wo ein paar Vorschläge werden, wo wir mal ansetzen könnten, um die Wirtschaft zu unterstützen.
Auf alle Fälle. Aber vielleicht bleiben wir erst noch bei der Ist-Analyse. Herr Soldanski, Sie sind im Nordwesten Deutschlands viel unterwegs. Was hören Sie in kriselnden Betrieben? Was sagt die Belegschaft etwa bei VW in Emden oder in Osnabrück? Teilen die den Optimismus oder glauben die, dass vielleicht doch eine Zeitenwende einsetzt, die wirklich die Arbeitsplätze gefährdet? Und das in einem Ausmaß, was wir uns als Industriestandort vielleicht gar nicht vorgestellt haben vor wenigen Jahren noch.
Wenn ich einen Blick in die Betriebe werfe, haben wir eine sehr unterschiedliche Situation. Wir haben Betriebe, wo es momentan brummt ohne Ende. Da nehme ich insbesondere die Luftfahrtindustrie oder auch alles, was mit der Eisenbahn verbunden ist, also alles, was darum läuft. Aber alles, was Richtung Mobilität geht, in Sachen individuelle Mobilität, und Sie sprechen VW an, muss man sich schon sagen, dass da sich die Kolleginnen und Kollegen in den Betrieben sehr große Sorgen machen. Also nicht nur Sorgen, sondern sie haben auch Ängste, wie es weitergeht. Das erleben wir nicht nur in Emden oder in Osnabrück, sondern auch in Salzgitter, weil der Konzern hat ja angekündigt, Werke zu schließen. Er hat ja eine Beschäftigungssicherung aufgekündigt. Aber es geht nicht nur um die VW-Standorte, sondern es geht ja um viele Zuliefererfirmen. Es geht um die Wertschöpfungsketten, die vorhin ja auch schon angesprochen worden sind. Und es geht um die vielen örtlichen, kleineren Betriebe. Ich sage jetzt mal, der Bäcker, die Dienstleistung, die auf dem Werksgelände vollbracht wird und. Da hängen ja ganz, ganz viele Arbeitsplätze dran. Und deswegen ist es ja eine große Sorge, die die Beschäftigten haben. Aber es gibt ja auch Ideen, wie es weitergehen kann. Und wir hören ja momentan von dem Management nur alles, was irgendwo nicht geht und wie man nicht produzieren will und dass man mit den Beschäftigten nicht weitermachen will. Und das ist keine Lösung, sondern wir brauchen ja einen Masterplan. Einen Masterplan, wie es in der Automobilindustrie weitergehen kann, aber nicht nur Automobilindustrie, sondern wir sind ja hier auch bei uns in der Region Stahlstandort. Und ich kann Ihnen sagen, da machen wir uns schon erhebliche Sorgen über die Energiekosten. Und da muss es eine Idee geben, wie wir morgen und übermorgen in Deutschland die Industrie halten und damit auch die gut bezahlten Arbeitsplätze.
Herr Soldanski, ich frage mal ketzerisch. Wir haben hier noch vor 4-5 Jahren Fridays for Future alle gefeiert, Greta Thunberg zugejubelt. Auch die Gewerkschaften gingen mit Fahnen einher. Haben wir vielleicht gerade auch mit Blick auf die Energiewende strategische Fehler begangen, dass wir das Unternehmertum aus dem Blick verloren haben, ohne zu gucken, die Klimaschutzziele damit in Einklang zu bringen?
Wir haben nur einen Planeten, auf dem wir alle leben wollen, auf den auch die nächsten Generationen leben wollen. Das müssen wir uns immer wieder vor Augen führen. Und natürlich ist es wichtig, genau die Klimaziele zu erreichen. Aber wir haben viel zu lange die Klimapolitik vernachlässigt und haben da nicht die richtigen Wege gefunden. Wenn ich mir alleine angucke, Atomenergie rein, raus. Wir haben das vorhin schon mal ganz kurz im Gespräch gehabt. Wir brauchen eine verlässliche Politik. Und wir sind ja nicht nur in Deutschland alleine da, sondern die müssen wir in Europa abstimmen und logischerweise auch über die Ländergrenzen hinaus. Es ist wichtig, dass wir nicht nur Vorreiter sind als Industrieland, sondern dass wir auch das in Einklang bringen. Und wir haben ja auch, es gibt viele, viele Arbeitsplätze, die auch in grüner Energie entstanden sind. Aber wir haben es leider immer wieder verpasst, diese Energiewende letztendlich auch tatsächlich umzusetzen. Ich erinnere nur daran, die ganze Solarindustrie. Heute wären wir froh, wenn wir die komplette Solarindustrie in Deutschland hätten. Oder auch, wenn ich mir die Heizungsindustrie irgendwo anschaue, Stichwort Heizungsgesetz. Da sind ein paar Sachen von der Politik sozusagen fehlgelaufen. Und da brauchen wir andere Ideen, die auch verlässlich sind, damit wir eine vernünftige Industriepolitik machen können. Weil wir müssen uns entscheiden, was wollen wir? Wie wollen wir morgen leben? Wie wollen wir morgen leben? Wie wollen wir arbeiten? Und das geht nicht mit einem kaputten Planeten. Und dafür gibt es halt Ideen, dass wir Industriepolitik vernünftig machen. Wir können das hier bei uns in der Region an einem Stahlwerk machen, wo wir mit grüner Energie sozusagen auch einen grünen Stahl produzieren können. Nur dazu braucht es halt verlässliche Energiepolitik, die A sozusagen dauerhaft vorhanden ist und auch bezahlbar ist. Und da haben wir in den letzten Jahren tatsächlich etwas verschlafen. Und da müssen wir jetzt nachbessern und das schleunigst, ich nenne das Masterplan, damit die Industrie auch bei uns im Land und in der Region bleibt.
Frau Fahimi, wie bewerten Sie die Energiewende?
Ja, ich will das gern verstärken, was Kollege Soldanski gerade gesagt hat. Dieses permanente Infragestellen von eigentlich getroffenen Entscheidungen beziehungsweise von auch Konsensen, die hergestellt worden sind, sind tatsächlich schädlich. Und das ist nicht ein Problem der letzten 2 Jahre, sondern es ist ein Problem der letzten 1,5 bis 2 Dekaden. Also das ist einfach schädlich, ob jetzt von der einen Seite in Frage gestellt wird, der Kohlekompromiss und die Frage, wie der Fahrplan zum Ausstieg aus der Kohleverstromung aussehen soll und von den anderen in Frage gestellt wird, ob man jetzt halt tatsächlich das Vergaser ausbraucht und die Dritten halt irgendwie entscheiden, dass man jetzt vielleicht doch kein Geld mehr in der Haushaltskasse hat für die Prämien beim Kauf von E-Autos. Dieses ständige Hin und Her ist in der Tat sehr störend. Wir müssen aber trotzdem in Summe, weil wir ja hier über Lösungen, wie Herr Matzen richtigerweise gesagt hat, reden wollen, uns anschauen, was kann man jetzt machen. Und mir sind zum Teil diese pauschalen Urteile in der Tat einfach eher ideologiegetrieben und nicht wirklich sachdienlich. Ich will keinen historischen Streit anfangen, aber wir sind in einer komplett anderen Lage als 2002, 2003. Das ist nicht vergleichbar. Wir sind noch nie in einer Lage gewesen wie jetzt. Ich habe das versucht, eingangs zu beschreiben. Wir haben nicht nur bestimmte Abhängigkeiten geschafft, wie vom russischen Gas. Wir haben nicht nur einen Krieg in der Ukraine, für den wir uns mit richtigerweise auch mitverantwortlich sehen, was die Unterstützung und Solidarität mit der Ukraine angeht. Wir haben eine Binnenschwäche in China, die mit ihren Produkten brutal in unsere Märkte hineinstößt und. Ich könnte das jetzt noch verlängern. Und gleichzeitig haben wir aber politische Entscheidungen getroffen, auch mit Blick auf die Energiewende, wo wir die Frage des Einstiegs immer wieder verschoben haben. Wir haben festgelegt, wo wir aussteigen, aber wir haben verschoben und nicht rechtzeitig dynamisch genug den Einstieg abgesichert. Und deswegen bitte ich darum, halt sich wirklich genauer anzuschauen, worum es jetzt eigentlich geht. Dass wir schauen müssen, dass wir die Substanz relevanter Industrieverbünde erhalten. Und die energieintensive Industrie ist Voraussetzung für alle Produktionen, für alle Wertschöpfungsprozesse, die dahinter passieren. Wenn wir also von Nicht-Eisenmetalle Glas, Papier, Keramik, Chemie, wenn wir uns von all diesen Dingen, Stahl, wenn wir uns von all dem verabschieden, dann können wir doch nicht so naiv sein, zu glauben, dass dahinter die anderen Wertschöpfungsketten erhalten bleiben. Der große Faktor, der große Standortfaktor Deutschlands industriell ist eben gewesen, diese hocheffizienten Verbundstandorte zu haben. Und deswegen ist das Thema Energiepreise ein ganz zentrales. Nicht, weil wir irgendwie aus alter Romantik irgendetwas subventionieren wollen, sondern weil es die sozusagen besondere volkswirtschaftliche Struktur Deutschlands in Frage stellt. Und deswegen ist auch der Vergleich mit anderen Ländern nicht hilfreich, weil die meisten anderen Länder haben das gar nicht so, wie wir es eben noch haben. Wir setzen uns deswegen sehr stark dafür ein, dass es endlich einen verbindlichen Preiskorridor geben muss, bis mindestens bis 2030, auf dem dann halt eben auch entsprechend geplant werden kann und eben auch mit Planung immer verbunden, Investitionen auch wieder angeregt werden. Wir setzen uns gerne auch dafür ein, dass Transformationskosten und Transformationsinvestitionen auch durch Superabschreibungen begünstigt werden, um das zu halten, was wir haben, und in eine innovative Zukunft zu bringen. Das halte ich für absolut zentral, was die Industrie angeht. Und Frau Konnemann, es tut mir leid, das hat mit Sozialversicherungsbeiträgen und Steuern überhaupt nichts zu tun.
Aber Frau Fahimi, was für einen Beitrag oder was für einen Preis würden Sie denn festlegen wollen? Was für einen Preiskorridor bis 2030, worauf sich dann Unternehmen aus der energieintensiven Branche wirklich verlassen können? Und wer soll das
bezahlen? Mit der richtigen Entscheidung zur Strompreiskompensation ist ja schon ein Teil passiert, aber die Netzentgelte beispielsweise sind im vergangenen Jahr eben nicht kompensiert worden aufgrund der haushaltspolitischen Lage und des Urteils des Bundesverfassungsgerichts, wogegen ja das war ja auf Grundlage einer Klage der Union. Und damit kam die Regierung in die Situation, neue haushaltspolitische Entscheidungen zu treffen. Ich halte das für einen Fehler, dass die Netzentgelte von 5,5 Milliarden nicht rausgenommen worden sind. Darum muss es jetzt gehen. Und es dürfen auch nicht zusätzliche neue Preisstärkungen Steigerungen reinkommen, wie es zum Beispiel jetzt diskutiert wird mit Blick auf die Kraftwerksstrategie, dass dort gegebenenfalls eine Kraftwerksumlage eben auch nochmal wieder den Strom verteuert. Wenn man das absichert, wenn wir die Strompreiskompensationen auf mehr Unternehmen ausbreiten, wenn wir die Netzentgelte rausholen und nicht neue verteuernde Umlagen drauflegen, dann haben wir gegebenenfalls einen realistischen Preis von 5, 6, vielleicht maximal 7 Cent bis 2030, die auch immer noch höher sind als das, was wir in den USA haben, das ist klar. Aber die dann verlässlich und planbar werden. Wir werden niemals die Energiepreise von den USA bekommen. Wir werden hoffentlich auch niemals die Löhne von China bekommen, sondern wir müssen andere Wege finden, unsere Stärken stärker zu machen.
Und klar. Über was für einen Subventionstopf würden Sie dann sprechen, um diese Brücke zu bauen?
Das ist Aufgabe der Bundesregierung, das zu entscheiden. Ich finde das immer interessant, wenn wir Vorschläge machen, dass wir sofort nach der Refinanzierung gefragt werden. Ich meine, wenn wir die Sozialversicherungsbeiträge runtersetzen und die Steuern senken, dann stellt sich ja auch die Frage, wie das in den Haushalten eigentlich kompensiert werden soll. Die Frage wird ja auch nicht beantwortet. Aber ich will Ihnen gerne sagen, dass wir der Auffassung sind, dass es eigentlich eines Transformationsfonds bedürfte, der halt diese und andere Kosten auch im Netzausbau und den Netzausbaukosten übernimmt. Wir haben dazu auch Vorschläge gemacht. Das würde bedeuten, dass man so etwas wie mindestens ein Sondervermögen einrichten müsste. Auch die BDI hat das ja vorgeschlagen, mit solchen Sondervermögen zu arbeiten. Das wäre das Minimum. Eigentlich müsste man konsequenter sagen, die Schuldenbremse muss in ihrer jetzigen Form zumindest mal für die nächsten 10 Jahre mit einer goldenen Regel versehen werden. Wir brauchen da dringend eine Reform, weil wir im Übrigen nicht nur in diesem Bereich, sondern zum Beispiel auch in der sozialen Infrastruktur massiven Investitionsstau haben. Wir haben da Milliarden Schulden aufgehäuft, die wir jetzt unseren Kindern übertragen und die morgen doppelt und dreifach teuer bezahlen müssen. Das wäre eine Aufgabe der Bundesregierung. Wir wissen alle, dass die FDP dazu sich dass sie das blockiert, ein solches Vorhaben. Aber wir wissen auch, dass es dazu eigentlich ein größeres gemeinsames Verständnis der demokratischen Parteien im Bundestag und im Bundesrat bedürfte. Das heißt auch die Oppositionsparteien. Und ich würde mir wünschen, dass man da sich vernünftig zusammensetzt und jetzt etwas für Deutschland und für die nächsten Generationen tut. Denn wir werden ansonsten so große Löcher reißen, dass uns das Wasser irgendwann tatsächlich bis zum Hals steht.
Frau Kondemann, das war ja fast ein, ja nicht Koalitionsangebot, aber sowas in der Richtung, manche munkeln ja auch 2025 gibt es wieder eine große Koalition. Würden Sie da Frau Fahimi mitgehen, dass man tatsächlich sagt, Schuldenbremse müssen wir jetzt lockern, um Investitionen in die marode Infrastruktur zu finanzieren, um die Energiewende zu finanzieren etc.?
Nein, und das zeigt, wie weit wir da auch tatsächlich auseinander sind. Denn erstens, Sie kennen den Mechanismus der Schuldenbremse. In dem Moment, als die Bundesregierung ihre Konjunkturprognose nach unten korrigiert hat, war damit übrigens auch eingepreist, und das sieht die Schuldenbremse vor, die Möglichkeit einer weiteren Kreditaufnahme. Also die Bundesregierung kann sich weiter verschulden und sie tut und tut und tut es. Ich habe ja noch einen Bundesfinanzminister Schäuble erlebt, der nicht nur das Ziel einer schwarzen Null hatte, sondern sie am Ende auch umgesetzt hat. Denn eine Frage ist bei dieser ständigen Verschuldungsdebatte nicht beantwortet. Wer bezahlt am Ende Zins und Tilgung? Und wir haben heute schon Abermilliarden, die einfach aus dem Schornstein herausgepufft werden, für Investitionen fehlen. Das Zweite ist, wir haben in Deutschland über alle staatlichen Haushalte hinweg noch nie so viel Geld eingenommen wie aktuell. Das liegt bei knapp 1 Billion Euro. Wir schieben im Haushalt bestimmte Positionen vor uns her. Wir haben diesen Haushalt aufgebläht, was Personal etc. angeht. Das heißt, es gibt erhebliche Reserven im Haushalt, die man entsprechend auch nutzen könnte. Und übrigens auch nutzen, um Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter entsprechend zu entlasten. Und da ist der zweite Punkt, wo ich Frau Faymin bei aller Wertschätzung in keiner Weise beistimme. Es stimmt, dass für einen energieintensiven Betrieb das Thema Energiekosten, und dazu zählen insbesondere die Netzentgelte, zu 100% ein Riesenproblem darstellt. Aber es gibt viele andere Betriebe in Deutschland. Bei dem einen ist es dann das Thema der Fachkräfte, die der Kollege aus Schleswig-Holstein angesprochen hat. Und bei den nächsten ist es übrigens für Arbeitnehmer und Arbeitgeber Steuern und Sozialabgaben. Das sind die Hauptkostentreiber aktuell für Unternehmen. Denn Deutschland befindet sich in einem europäischen und internationalen Wettbewerb. Und natürlich sind da Arbeitskosten und Abgaben ein ganz entscheidender Standortfaktor. Und laut OECD hat am Ende nur Belgien eine höhere Abgaben- und Steuerlast. Und deswegen müssen wir dort entsprechend auch ran, und zwar massiv ran. Das wird allerdings dem Grunde nach nicht immer mit Geld gehen. Wenn wir mehr Geld auf die Probleme schütten, lösen wir die Probleme nicht, sondern schütten nur Geld weg. Das heißt, wir brauchen Strukturreformen. Und beim Thema Energie ist halt das Hauptproblem, wenn Sie das Angebot verkleinern, indem Sie sich aus unterschiedlichen Energieerzeugungen verabschieden, aus der Kernenergie, aus der Kohle, jetzt aus der Bioenergie, die übrigens grundlastfähig ist, dann fehlt am Ende ein grundlastfähiges Angebot. Wir werden am Ende dieser Legislaturperiode das erste Mal eine Energiepolitik haben, die grundlastfrei ist. Aber darauf ist die Industrie angewiesen, auch im Sinne einer entsprechenden Planungssicherheit. Und was ich mir eben wünschen würde, wäre, dass man nicht auf fest gezimmerten Positionen beharrt, sondern sagt, wo ist das Problem? Und wir haben ein tatsächlich relevantes Wettbewerbskriterium gegenüber anderen Ländern. Dort wird anders Energie produziert. Ich sage die Niederlande, wir grenzen direkt an die Niederlande, wo jetzt beschlossen worden ist, 4 Kernkraftwerke zu bauen. Ich denke an Polen, an Frankreich, übrigens Energie, die wir importieren. die wir auch brauchen, um die Brücke in die Energiewende zu schlagen, nachdem die Lösung des russischen Gases entfallen ist.
Das würde heißen, Frau Connermann, würde eine unionsgeführte Bundesregierung wieder Atomkraftwerke anfangen zu bauen in Deutschland?
Nein. Aktuell, also wir haben im Grundsatzprogramm der CDU Deutschlands, und dafür bin ich extrem dankbar, inzwischen festgehalten, wir wollen die Option Kernkraft nicht aufgeben. Ich bin übrigens eine von ganz wenigen, die 2011 gegen den Ausstiegsbeschluss gestimmt haben. Auch weil ich mich nicht auf russisches Gas verlassen wollte, aber das nur am Rande. Und wir sagen, wir müssen uns aber die Forschung erhalten, um tatsächlich zu partizipieren an gegebenenfalls auch Reaktoren dann der vierten oder der fünften Generation. Aber jetzt müssen wir zum Beispiel auch eine Partizipation sichern an Atomstrom, den wir zwingend brauchen. Übrigens auch günstig und einigermaßen klimaneutral. Durch zum Beispiel den Abschluss von Staatsverträgen. Was hindert uns daran, mit Polen, mit Frankreich, mit den Niederlanden einen Staatsvertrag zu schließen, um an dieser Art von Energieerzeugung auch zu partizipieren, ohne eigene Atomkraftwerke zu bauen? Und ich würde mir einfach weniger Ideologien wünschen, sondern sagen, was braucht tatsächlich die Wirtschaft und nochmal nicht nur die energieintensive Wirtschaft, sondern auch der Handwerker vor Ort, der Metallbaubetrieb oder eben auch der freie Beruf, Ärzte, Steuerberater, der Handel, die alle im Regelfall spezifische Branchenprobleme haben. Aber es gibt die großen Probleme, die alle ein. Das sind Abgaben, das sind Steuern, das ist der Fachkräftemangel, den der Kollege angesprochen hat. Und erst wir werden diesen Fachkräftemangel nur durch Zuzug von außen lösen können, wenn wir als Land wieder attraktiver werden auf der einen Seite. Dazu gehört aber eben auch die Bereitschaft, eine Agenda der Fleißigen, ich erwähnte es schon, aufzumachen. Das heißt, dass diejenigen, die arbeiten können und es auch tun, mehr netto vom Brutto haben. Und diejenigen, die arbeiten können, aber es gegebenenfalls nicht wollen, nicht mehr auf unsere Solidarität rechnen können. Das sind alles tatsächlich Fragestellungen, die sind unbequem. Aber wir werden sie beantworten müssen, auch für Kinder und Enkelkinder. Denn ich glaube fest, übrigens, wie der Kollege, an die Zukunft des Landes. Und ich glaube, wir können ganz viele Kerzen anzünden. Nur wir müssen den Bürgern und den Betrieben auch die Luft lassen, tatsächlich sie anzuzünden. Und dazu gehört auch ein Befreiungsschlag.
Herr Marzen, Windkraft, da ist ja Schleswig-Holstein Vorreiter in Deutschland mit Niedersachsen. Wie stark profitiert denn auch Schleswig-Holstein von der Energiewende, um mal was Positives nach vorne zu bringen?
Ja, in der Tat, weil ich ja auch eben mit Spannung hörte, wir sollen auf die Nachbarn blicken, nach Polen, nach Holland, nach Frankreich. Wir könnten ja auch nach Dänemark schauen, da gab es noch nie ein Atomkraftwerk. Da hat man auf erneuerbare Energien gesetzt. Das gilt ja auch für uns hier im Norden insgesamt. Schleswig-Holstein hat, glaube ich, letztes Jahr ein Drittel aller Ausbau aller Windkraftanlagen an Land von ganz Deutschland letztendlich geschafft. Ich bin überzeugt, dass wir hier sehr viele Jobs schaffen können, dass wir Innovation ermöglichen können. Und wir sollten technologieoffen natürlich unterwegs sein, aber vielleicht mit Bepreisungen von CO2. Also und damit einfach nur sagen, wie Sie es vorher sagten, wir wollen den Planeten erhalten. Und das machen wir doch, indem wir gute und grüne Ansätze in Businessplan umsetzen. Weil das ist ganz lustig, wenn Sie aus Dänemark kommen, so wie ich und dort mit den Menschen diskutieren, wenn es um sowas wie Energiewende und Ähnliches geht, dann setzt man sich hin und sagt, okay, welche Technologien haben wir? Wie können diese umgesetzt werden? Was würden die kosten? Und zu diesen Kosten hätten wir dann auch einen Abnehmer. Und in Deutschland habe ich manchmal den Eindruck, dass wir eher erstmal festlegen, was wir machen und danach schauen wir, ob zufälligerweise jemand damit auch klarkommt. Das, glaube ich, ist eine neue Denke, etwas mehr Pragmatismus und wie gesagt, erstmal ansetzen und sagen, kommt man damit klar? Man würde übrigens hervorragend mit den Preisen von erneuerbaren Energien ja klarkommen, wenn wir nicht so viele Steuern und Abgaben und Netzentgelte und so weiter hätten. Wir müssen also zusehen, dass wir unsere Infrastruktur ausbauen. Das ist die Verpflichtung, die wir letztendlich haben, dass wir weiterhin unsere Energieressourcen ausbauen und dass wir diese zur Verfügung stellen. Und dann bin ich Ihnen übrigens auch ziemlich sicher, weil ja, wie gesagt, erneuerbare Energien sehr preiswert sind, dann werden wir auch viele Firmenansiedlungen haben, gerade bei uns hier im Norden. Und deswegen stehen wir bestens aufgestellt. Aber um die ganzen Diskussionen, die auch eben, ich habe ja vorher versprochen, ich würde gerne 2, 3 Sätze auch sagen zu dem, wie kommen wir denn jetzt dahin? Das ist ganz klar, dass wir die Unternehmen entlasten müssen. Also wir brauchen weniger Bürokratie. Ja, ich weiß, das sagt jeder. Wir haben in Schleswig-Holstein auch Vorschläge im Bundesrat eingebracht, erstens. Zweitens, ich bin ein bisschen, habe ich gelernt jetzt, Bürokratieabbau ist sehr bürokratisch. Das braucht sehr viel Zeit. Da habe ich vielleicht einen anderen Ansatz. Wir müssen es einfach dann modernisieren. Dann hören wir vielleicht auf, die verschiedenen Statistiken und Erhebungen jeden Monat zu machen. Machen wir sie halbjährlich, jährlich. Setzen wir sie vielleicht mal für ein Jahr aus. Wir könnten auch vielleicht den kleinen Schritt wagen, dass wir EU-Recht nur 1:1 übersetzen und nicht in Deutschland immer alles besser machen wollen. Also da gibt es viele Hebel, wie wir Unternehmen entlasten können. Und dann, und das war, also ich würde unter Wehrfähigkeit steigern. Das ist etwas, was zwingend notwendig wird. Ich würde Infrastrukturen, sei es Straße, Schiene, aber auch die digitale Infrastruktur ausbauen. Das sind Themen, die man letztendlich als Unternehmen letztendlich braucht. Und dann würde ich sehr viel mehr Stolz darauf setzen, was wir bisher erreicht haben und auch die Bereitschaft haben zu dem, was wir noch alles erreichen wollen. Mhm. Also dieses Mentalitätsthema müssen wir stärker im Kopf. Ich habe hier auch wieder das Gefühl, dass wir die letzte halbe Stunde sehr problembehaftet ansetzen. Wo wollen wir denn Technologieführer sein? Im Moment ist Deutschland Technologieführer in Themen, die aus dem letzten Jahrhundert sind. Also wir müssen doch mal einen Punkt setzen und sagen, das ist der Weg, den wir gemeinsam gehen wollen. Den wollen wir so beschreiten. Und wir sind stolz auf das, was wir erreichen können, gemeinsam. Und auch ein Stück weit weg von das Alleinwohl zum Gemeinwohl. In Deutschland klagen wir, weil irgendjemand irgendwas baut in der Nähe von meinem Grundstück. Wir müssen stärker es verstehen, dass wir hier gemeinsam den Kahn aus dem Dreck ziehen. Und das gelingt uns auch nur als Team Deutschland. Und das, glaube ich, kriegen wir gut hin, wenn wir schauen, was können wir gut, wo werden wir besser und sind wir bereit, auch das zu tun, was dafür notwendig ist. Und da bin ich sehr zuversichtlich. Das können wir Deutsche auf jeden Fall.
Herr Marzen, das Beispiel Northvolt, stimmt Sie das aber nicht auch etwas nachdenklich? Weil der schwedische Konzern ist ja einer der Hoffnungsträger schlechthin, gerade was die E-Mobilität in Europa betrifft, Stichwort Batterietechnologie. Teile des Konzerns haben jetzt Insolvenz angemeldet. Eine große Investition in Heide steht an. In Schleswig-Holstein. Und da spielt natürlich auch eine Rolle, dass da viel Windkraftenergie ist in der Nähe. Eigentlich ein sehr guter Standortvorteil. Nur hilft selbst das nicht, um eine Investition dorthin zu kriegen, ohne staatliche Subvention. Und der nächste Punkt ist, es gibt auch skeptische Stimmen, die sagen, es gibt Zweifel, ob diese Technologie, der Stand der Batterietechnologie tatsächlich wettbewerbsfähig ist mit China beispielsweise oder Tesla. Wie gehen Sie mit so einer Kritik um?
Ja, erst einmal muss man ja wirklich festhalten und sagen, wollen wir denn China und Amerika die Marktführerschaft in allen Technologien ermöglichen oder wollen wir zumindest versuchen anzutreten, sei es bei der Chip-Technologie, sei es bei Speichern, also Batterien. Und wenn Sie sagen, es ist ja denkbar, dass das, worauf wir setzen, vielleicht gar nicht mehr die Technologie ist von morgen, dass die Batterietechnologie dann schon überholt ist in China. Eins kann ich Ihnen versprechen, wenn wir nicht durchstarten, wenn wir es nicht tun, dann ist es auf jeden Fall überholt. Wenn man schon drin ist, wenn man schon forscht, wir haben ja Batterieforschung auch hier in Schleswig-Holstein, wir haben auch das Wiederverwenden von Batterien, also aufbereiten, wir haben auch andere Produktionsstätten als Northvolt. Wir setzen also auf eine Technologie und nicht so sehr auf eine Fabrik. Wenn es uns gelingen kann, diesen Kampf aufzunehmen, und das, damit meine ich tatsächlich Kampf, wir müssen uns jetzt hier einigen in Europa. Wollen wir das angehen oder wollen wir uns zurücklehnen und sagen, no, das wird sowieso schwierig, könnte auch sein, dass die Technologie überaltert ist. Ja, wenn wir aber drin sind, haben wir eine Chance, auch die Schritte mitzuziehen. Kann sein, dass wir einen halben Schritt hinterherhängen. Aber morgen müssen wir ja dafür bereits arbeiten, was wir übermorgen erreichen wollen. Also das, aus meiner Sicht müssen wir das Optimistische angehen. Wir müssen aber auch einen ordentlichen Atem haben. Ich glaube, vor 2 Jahren hat sich keiner vorstellen können, dass die Nachfrage nach E-Fahrzeuge in Deutschland so sehr eingebrochen ist, wie sie jetzt eingebrochen ist. Die ist ja weltweit ganz anders aufgestellt, sei es in China, sei es in Amerika.
Europa ist etwas eingetrübt, Deutschland insbesondere. Aber wenn man natürlich auch über Nacht die Förderung von E-Mobilität einfach streicht, alternativlos, dann führt es natürlich dazu Abwägungen. Wenn wir Diskussionen haben, welche Technologie wird morgen. Also all das ist schwierig. Ich glaube, was wichtig sein ist, dass wir uns alle darüber im Klaren sind, wir brauchen Strom, wir werden Batterien und Batterietechnologie benötigen und wir sollten uns einen Schulterschluss sagen, wir sind bereit, diese Durchstrecke durchzustehen, um es zu ermöglichen. Ansonsten geht es wie bei allen anderen Bereichen, alle Zukunftstechnologien sind ja bereits schon in vielen Ländern viel weiter wie wir. Und jetzt gilt es tatsächlich, dass wir da, wie ich finde, Mut haben in der Umsetzung. Wissen Sie, wenn man Mut hat, kann man scheitern. Wenn man keinen Mut hat, hat man von vornherein eine Scheiterung.
Frau Fahimi, nächste Woche hat der Kanzler zu einem großen Industriegipfel eingeladen. Sie sind auch vor Ort. Wie wollen Sie Scholz von dem Optimismus von Herrn Marzen überzeugen? Mit welchen Forderungen gehen Sie ins Kanzleramt?
Das wird ja nicht meine alleinige Aufgabe sein, aber ich würde mich da durchaus anschließen. Ich glaube, wir haben in der Tat ganz viele Potenziale. Sie haben jetzt, Herr Klaassen, natürlich auch gezielt nach Industrie und energieintensiver Industrie gefragt. Deswegen sind wir natürlich auch immer wieder bei den Energiepreisen gelandet. Und das wird mit Sicherheit eines der zentralen Themen sein, eben auch in den Dimensionen, die wir gerade besprochen haben. Also wie kriegen wir die Netzentgelte raus? Wie sichern wir ab, dass es nicht zusätzliche Lasten gibt? Ich will aber auch die Lanze brechen. Wir haben an anderen Stellen Riesenpotenziale. Es hat mit dieser Bundesregierung eine sehr gute, einen gewissen Befreiungsschlag gegeben mit Blick auf die Pharmaindustrie. Es gibt eine Pharma-Strategie, die wirklich diesen Standort Deutschland auch wieder zur Apotheke der Welt machen kann. Wir haben enorme Potenziale, was die Qualität angeht in den industriellen Datensätzen, um hier KI nicht in der Dimension eines Silicon Valleys, sondern in der Dimension wirklich von anwendungsorientierter KI und Prozessoptimierungen in Deutschland zu implementieren. Also es gibt viele, viele andere positive Ansätze, die man in der Tat auch jenseits von Grundstoffindustrie und so weiter hier verfolgen kann. Und da sehe ich durchaus auch Potenzial. Es bleibt aber nun mal dabei, dass eine unserer großen Herausforderungen das Gelingen der Energiewende ist. Im Übrigen hatte sich das ja nicht diese Bundesregierung ausgedacht, sondern die Entscheidung, aus Kernkraft auszusteigen, die Entscheidung, aus der Kohleverstromung auszuscheiden, ist ja eine Entscheidung gewesen, die unter 16 Jahren Merkel stattgefunden hat. Das Problem ist nur, dass, und das war auch richtig, das Problem ist nur, dass man dann halt eben die anderen Einstiegsgeschichten nicht mit genügender Dynamik versehen hat. Und deswegen kommen wir jetzt an einen Punkt, und ich will das nochmal klar sagen, wo wir enormen Investitionsstau angehäuft und damit auch Kosten angehäuft haben, denen wir jetzt nachkommen müssen. Wenn ich also nochmal die Frage beantworten soll, von welcher Art Schulden oder Kreditaufnahmen rede ich eigentlich? Ich rede nicht von konsumtiven. Ich rede nicht davon, dass wir das Haus Deutschland hübscher anstreichen wollen, sondern es geht darum, wie jedes kluge Unternehmen auch, zu sagen, wenn ich meine Produktionsstätten umbauen will, wenn ich auf neue Methoden setzen will, muss ich investieren, dann muss ich mir Kapital am Markt beschaffen. Das heißt, ich muss Schulden aufnehmen und ich mache das, weil ich eine kluge Strategie nach vorne habe, dass ich daraus Wachstum und Gewinn produziere. Und deswegen ist die Frage nach Tilgung dessen, was ich vorschlage, eine ganz einfache. Sie tilgt sich nämlich aus sich selbst heraus, weil wir damit volkswirtschaftlich Wachstum und Wohlstand generieren und damit halt eben nicht einfach nur Schulden anhäufen, die andere bezahlen sollen, sondern eine wirtschaftliche Perspektive schaffen, die dann halt eben auch tatsächlich genügend Volumen verschafft, die, um halt eben auch dann tatsächlich das eben nicht nur zu tilgen, sondern eben auch tatsächlich bessere Perspektiven für die nächste Generation zu schaffen. Und vielleicht ein letztes Wort. Ich finde ja den Begriff Agenda der Fleißigen in der Tat ganz reizvoll. Aber ich muss mal hier eins klarstellen. Sozialversicherungsbeiträge für die Beschäftigten sind keine Strafzahlung, sondern sie erwirtschaften sich damit Ansprüche, Leistungen und Absicherung. Wenn die Arbeitgeber sagen, mir sind die Sozialversicherungsbeiträge zu hoch, ich hätte gern niedriger, ist das zwar schade, aber ein legitimes Anliegen und in eine legitime Interessensvertretung. Aber das gleichzusetzen mit einer Entlastung der Beschäftigten ist nicht in Ordnung, weil mit einer geringeren Sozialversicherungsbeitrag Rentenansprüche fallen, geringere Absicherung bei Kranken- und Pflegefragen entstehen, die Eigenanteile in der Pflege sind so explodieren ohnehin schon und 1% mehr Rentenbeiträge beispielsweise heißen 100 bis 200 Euro vielleicht mehr im Jahr, die ich an Sozialversicherungsbeiträgen als Beschäftigter zahle. Aber es heißt nach hinten raus 1200 bis 1500 Euro weniger Rente jährlich, die ich dann halt damit auch erwirtschafte. Also wir können, das ist ein eigenes Thema, darüber gerne streiten, aber so zu tun, als ob das eine Entlastung der Beschäftigten wäre, ist nicht korrekt. Es ist das Gegenteil. Es ist am Ende eine Belastung nach vorne.
Ich möchte ganz kurz was sagen zu Frau Fahimi, weil sie sagt ja, wegen das Haus von Deutschland anstreichen. Ich glaube, erstmal müssen wir uns darauf verständigen, dass wir erstmal das Dach dicht machen. Das ist viel mehr als nur ein Hausanstrich, den wir benötigen.
Das meine ich damit. Eben.
Deswegen aber was ich sagen wollte, war, ich glaube, zu machen, da hat die Union auch überhaupt kein Problem mit, dass wir das Dach sanieren. Aber ich glaube, wir haben ein Stück weit ein Problem damit, wenn es dann am Ende heißt, alle im Haus Popcorn für alle. Und das ist ein bisschen das, glaube ich, was wir, der Konsum ist, glaube ich, das, was im Haushalt, wir müssen ja auch darüber uns über Priorisierungen, also ich habe immer den Eindruck, es wird nur gesagt, wir müssen mehr Schulden machen, weil wir müssen mehr investieren. In der Tat müssen wir mehr investieren, aber es muss ja nicht alles immer über Schulden finanziert werden. Man könnte auch über die Verteilung der Kosten, die man hat, und das meine ich mit, wenn man schon sagt, Haus sanieren, sehr gerne, aber nicht Popcorn für alle.
Eine Frage
zum Schluss. Da bin ich ganz bei Ihnen. Nur BDI hat ja selber auch eine Studie vorgelegt, die deutlich macht, dass der Bedarf so groß ist, dass Sie ihn nicht mehr aus dem Regelhaushalt bei allen Priorisierungen finanzieren können. Und um Popcorn geht es schon lange nicht mehr, sondern es geht jetzt zum Teil um Existenzsicherung.
Existenzsicherung ist ein gutes Stichwort für die letzte Frage von Sarah S. Wie sieht es mit VW in Emden und Osnabrück aus? Wann gehen dort die Lichter aus? Herr Soldanski, was würden Sie dieser Leserin entgegnen?
Wir als Industriegewerkschaft, IG Metall, aber auch mit unseren Schwestergewerkschaften und mit einem starken DGB alles daran setzen, dass wir eine andere Lösung finden für die Standorte. Wir sind fest davon überzeugt, dass Deutschland Industrieland bleiben muss. Dafür brauchen wir gewisse Rahmenbedingungen, dafür brauchen wir eine verlässliche Politik. Da haben wir gerade schon drüber gesprochen und nicht ein Rein und Raus von Politik, die sozusagen auf Kosten der Beschäftigten geht. Und wir müssen die Mobilitätswende massiv beschleunigen. Auch das ist irgendwo klar. Wir brauchen auch ein Bekenntnis der Arbeitgeber zu den Standorten und es muss investiert werden. Weil wir reden hier über ganz viele Geschichten und wir reden nicht darüber, dass natürlich auch in der einen oder anderen Industrie, ich rede von VW, wir reden nicht über den Dieselskandal, wo 32 Milliarden über den Teich gegangen sind. Wir reden über eine verfehlte Modellpolitik. Will ich gar nicht drüber reden. Wir wollen positiv sozusagen enden. Wir werden alles dafür tun, Lösungen zu finden. Nur dazu braucht es auch einen Beitrag der Manager. VW hat gerade noch 4,5 Milliarden Euro ausgeschüttet an Aktionäre. Wir können uns irgendwo angucken, was das Beitrag des Managements irgendwo ist. Da ist noch eine Menge Luft sozusagen nach oben. Und demnach setzen wir drauf, dass wir weiter ein Automobilstandort bleiben. Wir brauchen eine starke Industrie in Deutschland und dafür sollten wir alle etwas tun und uns bitte nicht gegeneinander irgendwo ausspielen und zu sagen, wir zahlen zu viel Steuern und zu viel Abgaben. Ich kann es nicht mehr hören. Und gleich kommt sozusagen die Nummer noch, dass wir zu hohe Löhne haben und zu hohe Entgelte. Verdammt nochmal, wir müssen den Konsum nach vorne bringen.
Wer hat denn das gesagt?
Ich sage das so, weil ich das ja immer höre. Ja,
es geht darum, dass den Menschen mehr Netto vom Brutto bleibt. Und wir haben hier tatsächlich inzwischen Netto-Klau-Bundesregierung unterwegs. Denn tatsächlich, und um das nochmal zu sagen, die Steuern bezahlen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, nicht nur Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen.
Das und so die wollen ist wir es sinnvoll einsetzen.
Nehmen Sie doch nicht immer den Menschen das Geld weg, um es dann neu zu verteilen, sondern überlassen Sie den Menschen die Entscheidung, wie sie ihr Geld ausgeben. Das wäre schon mal im Sinne auch aller derjenigen, die dafür jeden Tag hart arbeiten. Und damit würde die Stimmung in diesem Land unmittelbar auch anziehen. In aller
Deutschland. Wo nehmen wir denn Geld weg? Wo nehmen wir den Menschen denn Geld
weg? Steuern, 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 Abgaben, Abgaben, Abgaben. Punkt.
Das stimmt doch aber nicht, Frau Konnemann. Das ist doch wirklich ausgedacht. Der normale, der normale Beschäftigte zahlt nicht mehr Steuern. Und wenn Sie über die Sozialversicherungsbeiträge reden, dann reden Sie darüber, dass wenn die sinken, dann sinken auch die Leistungen für die Leute.
Das muss man in einem Atemzug sagen.
Weniger Rente, weniger Absicherung in der Arbeitslosigkeit, weniger Absicherung in der Pflege. Das müssen Sie dann in einem Atemzug sagen.
Nein. Sie wollen mich missverstehen. Und ich kann noch mal das Thema Wettbewerbsfähigkeit ansprechen. Denn wir haben es hier zu tun mit Betrieben, mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die in einem europäischen Markt bestehen müssen. Übrigens nicht nur Industriebetriebe. Und diese Betriebe sind nicht mehr wettbewerbsfähig. Und das hat damit zu tun, dass die Sozialabgaben und Steuerlast in Deutschland die zweithöchste nach Belgien ist. Schauen Sie sich doch bitte mal die entsprechenden Zahlen ab. Und wenn wir heute bei einem Schnitt sind an Sozialabgaben von 40,9% und die Krankenversicherungsbeiträge steigen und die Pflegeversicherungsbeiträge steigen, übrigens nicht für Leistungen von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, sondern weil wir zum Beispiel aus der Pflege auch versicherungsfremde Leistungen finanzieren. Die Ausbildung von Krankenschwestern wird aus der Pflegeversicherung finanziert. Das wissen Sie relativ gut.
Ja, und deswegen warum sind Sie dann gegen weitere Bundeszuschüsse aus Steuermitteln? Warum sind Sie dann dagegen?
Ich habe nicht gesagt, dass ich dagegen bin. Legen Sie doch nicht immer Menschen etwas in den Mund, das Sie nicht gesagt haben, sondern halten Sie sich bitte an die Fakten, denn sonst werden wir in diesem Land überhaupt nicht weiterkommen. Und das gilt übrigens auch nochmal auf dieses ständige Tremolo, wir brauchen nur mehr Geld. Wir haben Gelder im Haushalt, im Bundeshaushalt, und das wissen Sie, die nicht verausgabt werden, Klammer auf, können, Klammer zu, weil wir unter anderem, zum Beispiel im Straßenbau, uns das gesamte Thema Planungs- und Beschleunigungsgenehmigung nicht vorgenommen haben. Wir können da sofort einen Deal schließen, ohne weiteres, indem wir sagen, wir beschleunigen die entsprechenden Verfahren, der Kollege hatte es gerade angesprochen, unter anderem, indem wir dann sagen, dass zum Beispiel Verbandsklagerechte auf regionale Verbände beschränkt werden. Die haben das gute Recht mitzusprechen, aber nicht ganz Deutschland da mitzuklagen, indem wir sagen, wir machen Stichtagsregelungen, Genehmigungsfiktionen, wir haben alle Möglichkeiten zu beschleunigen. Aber dann müssen wir es entsprechend wollen, übrigens auch was den Ausbau im Bereich der erneuerbaren Energie angeht, sowohl die Übertragungsnetze wie auch die Verteilernetze. Es kann dann am Ende nicht sein, dass diejenigen, die immer sagen, wir wollen die Investitionen am Ende vor Ort, dann mit einem Pappschild durch die Gegend gehen und sagen, aber bitte nicht vor der eigenen Haustür. Und das hatte der Kollege angesprochen, bisschen mehr Allgemeinwohl vor Eigeninteresse. Das würde uns in Gänze helfen. Das brauchen wir in diesem Land. Die allermeisten Menschen sind dazu bereit. Allerdings müssten sie dann auch dazu bereit sein.
Dem widerspreche ich überhaupt nicht, nur hat die Frage von Planungs- und Genehmigungsbeschleunigung überhaupt nichts mit den Sozialversicherungsbeiträgen zu tun. Und das Einzige, worum ich bitte und nochmal alle darauf hinweisen kann, wer sagt, dass die Beschäftigten entlastet werden durch geringere Sozialversicherungsbeiträge, muss im gleichen Atemzug sagen, dass sie belastet werden mit mehr sogenannter Eigenverantwortung, nicht im solidarischen System, sondern dass sie selber dann mehr aufbringen müssen, und zwar ohne Arbeitgeberanteile für ihre Rente, für ihre Gesundheit, für ihre Pflege. Das gehört zur ganzen
Wahrheit. Liebe Frau Fahimi, liebe Frau Konnemann, ich gucke auf die Uhrzeit. Und wenn wir über die Pflege und Renten und Gesundheitswesen diskutieren, das ist auch nochmal ein riesiges Fass. Aber dann fehlt mir ab und zu auch der Optimismus, den Herr Marzen einfordert, weil da liegen die Probleme auch, die sind massiv, um es noch freundlich zu formulieren.
Wir müssen schon mal darüber reden, dass wir einen starken und zukunftsfesten Sozialstaat brauchen, und dafür brauchen wir auch Abgaben, verdammt nochmal. Und dann muss auch jemand, wenn er jemand sagt, er will keine Abgaben oder weniger Abgaben haben, tatsächlich den Menschen reinen Wein einschenken und sagen, das geht dann sozusagen, ich weiß ja genau, worauf es irgendwo geht. Es geht gegen Bürgergeld, es geht gegen Krankenkassen und. Nein. Wenn ich diese Agenda der Fleißigen irgendwo höre, das haben Sie vorhin ja sozusagen auch schon gesagt, die Mitarbeiter sind fleißig in unserem Land. Sie können sich mal angucken, wie viel unbezahlte Überstunden in unserem Land
passieren. Das habe ich vorhin gesagt, bitte drehen Sie mir das Wort nicht im Munde rum. Ich war diejenige, anders als Sie, die übrigens nicht nur von Managern spricht, sondern darauf hingewiesen hat, dass im Regelfall die Betriebe in Deutschland nicht von Managern geführt werden, sondern von Mittelständlern, von Familien, die in Generationen denken, die Verantwortung übernehmen. Ich habe erwähnt, anders als Sie, dass wir 46 Millionen Menschen haben, die jeden Tag arbeiten. Ich habe das Ehrenamt erwähnt und die Familien erwähnt. Das sind die Leistungsträger, über die ich gesprochen habe. Und diese Leistungsträger brauchen mehr Netto vom Brutto. Und wenn wir dann das Thema Mindestlohnerhöhung ankommen, haben Sie gesehen, ich bitte Sie, sich das mal anzuschauen. Schauen Sie sich einfach mal die Zahlen an. Was übrig geblieben ist von der letzten Mindestlohnerhöhung, 56% sind den Empfängern weggenommen worden über Steuern und Abgaben. Und das sind solche Niedriglohnempfänger, die dem Grunde nach übrigens einen anderen Ausgleich dann erhalten müssen. Und von daher, ich bitte Sie darum, erstens mir das Wort nicht im Munde rumzudrehen, zweitens sich die Zahlen anzuschauen und drittens sprechen Sie mal mit ganz normalen Beschäftigten. Ganz normalen Beschäftigten, einer Verkäuferin in einem normalen Laden, einer Bäckerei. Sprechen Sie mit einem normalen Tischler. Das wäre, dann werden Sie genau sehen, dass genau das das Problem ist, dass Sie sagen, wir wollen leisten, aber es muss am Ende mehr davon übrig bleiben. Und da könnten wir uns doch vielleicht mal die Hand geben und sagen, wir versuchen genau uns dafür einzusetzen.
Aber Frau Konnemann, Sie wollen uns doch jetzt nicht ernsthaft unterstellen, dass wir nicht mit den Verkäuferinnen und den Bäckern und sonst irgendwem reden. Das ist doch jetzt wirklich nicht das Niveau, auf dem wir uns unterhalten.
Das habe ich Ihnen nicht unterstellt. Ich möchte auch nicht, dass Sie mich...
Nein, ein Mindestlöhner zahlt gar keine Steuern.
Ich habe, ja genau, und deswegen kann die Entlastung nur am Ende über die Sozialabgaben erfolgen. Da müssen wir überlegen, wie wir zum Beispiel Niedriglohnempfänger besser stellen an dieser Stelle, damit sie am Ende auch von ihren entsprechenden Einkünften leben können. Aber lassen Sie uns das an anderer Stelle gerne fortsetzen. Ich würde mich freuen.
Gerne. Nach 2025 kann das ja tatsächlich auch notwendig werden, Frau Fahimi und Frau Konnemann. Und wenn ich mich ganz richtig entsinne, gab es auch schon SPD-Kanzler, die forderten mehr Netto von Brutto. Ich danke Ihnen ganz herzlich für die engagierte Debatte. Wie bitte?
Deswegen muss es ja nicht richtig sein.
Ach so. Ja gut, das ist ein weites Feld. Auch Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, vielen, vielen Dank fürs Einschalten und Mitdiskutieren. Nächsten Donnerstag machen wir am Feiertag nicht blau, sondern arbeiten uns mit Blick auf die US-Wahl am 5. November an der Frage ab Trump oder Harris, was für Deutschland auf dem Spiel steht. Das wird sehr spannend und in diesem Sinne, machen Sie es gut.
Wenn ihr keine Folge Expertentalk mehr verpassen wollt, dann abonniert den Podcast doch einfach. Feedback oder Fragen zum Expertentalk nehme ich auch gerne entgegen per Mail an fragen@noz.de. Den Podcast findet ihr auch auf Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music sowie in der Audiothek von NOZ und SAZ. Dort findet ihr auch alle Infos zum wöchentlichen Videolivestream, immer donnerstags 19:30 Uhr.